Herr Urbach, herzlich willkommen hier im Bergischen Löwen. Großes Theater, kleines Publikum, aber auch eine große Bühne. Werden Sie diese große Bühne in den nächsten Jahren vermissen?
Definitiv nicht.
Das heißt, damit haben Sie schon abgeschlossen oder war es immer ein Angang für Sie, hier auf die Bühne zu gehen?
Na, es gab schon sehr anspruchsvolle Veranstaltungen, vor allem die Proklamation des Dreigestirns, ein sehr anspruchsvolles Publikum im Saal. Der Wunsch, etwas Unterhaltsames zu machen, sollte aber nicht läppisch sein, nicht zu lang, es ist der Abend des Dreigestirns. Aber ein bisschen musste man machen, denn der Bürgermeister ist der einzige Programmpunkt, der kein Geld kostet.
Großer Vorteil. 11 Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, fast knapp, ziemlich genau 11 Jahre jetzt.
11 Jahre und 11 Tage.
11 Jahre und 11 Tage, wunderbar, das passt natürlich. Hier nach Bergisch Gladbach, wie fühlen Sie sich mit dem Blick darauf? Das ist ja ein Ende, zumindest für Sie, das Ende einer Ära.
Nein, das ist nicht das Ende einer Ära, das ist das Ende eines Lebensabschnittes, das ist richtig. Es fällt mir nicht schwer, aus dem Amt zu scheiden, es fällt mir schwer, mich von Menschen zu verabschieden. Also speziell mein alltägliches, berufliches, dienstliches Umfeld, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Team, die werde ich sicherlich sehr vermissen.
Wenn wir jetzt mal zurückblicken, die 11 Jahre, da ist eine ganze Menge passiert, unterschiedliche Phasen, unterschiedliche Herausforderungen. Gibt es irgendwie ein Ereignis, einen Punkt, an den Sie sich Stand heute am liebsten zurückerinnern?
Also es gibt ein Thema, was sicherlich sehr beherrschend war, auch wenn ich auf 11 Jahre zurückblicke. Mhm. Es gab ja immer so Phasen, wo Themen dann im Fokus waren, ja. Und manches vergisst man mit der Zeit. Also dass wir die Bellcuff in den 11 Jahren zur Hälfte gekauft haben. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Was mir tatsächlich sehr präsent ist, ist das Thema der Flüchtlingskrise. Mhm. Also das ist so, dass ich auch jetzt in diesen Tagen häufiger gefragt, was war denn für dich so besonders? Ja. Und der Besuch des Bundespräsidenten ist mir sehr intensiv in Erinnerung gewesen. Und tatsächlich habe ich gestern einen Brief an ihn geschrieben mit der Bitte, eines unserer Bücher, das wir damals gemacht haben, dieses Fotobuch, zu signieren.
Joachim Gauck, der ja auch hier auf der Bühne gestanden hat, sich hier bedankt hat für die Art und Weise, wie Bergisch Gladbach, wie die Stadtgesellschaft insgesamt mit der Herausforderung Flüchtlinge umgegangen ist. Sicherlich eines der großen Punkte, die in der Tat jetzt schon so ein bisschen in den Schatten zurückgetreten sind. Da muss man so herum. Bevor wir nochmal in die einzelnen Phasen hineingehen, würde ich jetzt nochmal vom Ende her gerne anfangen. Am 13. September die Wahl, bei der Sie ja nicht zum dritten Mal angetreten sind, bei der die CDU dann ziemlich deutlich verloren hat, bei dem auch ihr potenzieller Nachfolger, der Kandidat der CDU, auch sehr, sehr deutlich im ersten Wahlgang verloren hat. Wie weit ist das auch Ihr Ergebnis? Wie weit waren Sie daran beteiligt, dass die große Mehrheit eben nicht die CDU gewählt hat, sondern ein Bündnis anderer Parteien?
Ja. Also ich bin ja nach wie vor CDU-Mitglied, so ist es nicht. Von daher habe ich natürlich auch meine Auffassung zu den Dingen. Wobei jetzt zum Thema Bürgermeisterkandidat habe ich vor der Wahl gesagt, was ich euch jetzt sage. Wir hatten zwei sehr respektable, aussichtsreiche Kandidaten mit Christian Buchen und Frank Stein. Und ich habe immer gesagt, einer von beiden wird es werden und das ist gut für unsere Stadt. Ja. Punkt eins. Punkt zwei, ich habe, das werden Sie wahrgenommen haben, mich im Wahlkampf nicht aktiv beteiligt. Ich finde, dass das Sinn macht, als scheidender Bürgermeister sich im Wahlkampf nicht zu aktiv einzubringen. Außerdem bin ich Wahlleiter gewesen und auch aus der Rolle heraus hatte ich ein Stück weit eine neutrale Position einzunehmen.
Bei der Wahl selbst sicherlich, aber die Wahlentscheidung der Bürger ist natürlich auch gefallen im Rückblick auf das, was vorher passiert ist. Also man hat oft eben auch vor und erst recht nach der Wahl Wechselstimmung gehört, anders machen, einen neuen Start machen, also auch von den CDU-Kandidaten natürlich. Von daher nochmal zurück zu der Frage, war eben halt das Ergebnis der CDU, geht das eben auch auf Ihre Amtszeit zurück, auf Ihre Amtsführung?
Also ich kann das schwer beurteilen. Es ist sicherlich so, dass es ein Stück weit auch eine Bewertung dessen ist, was in den Jahren davor passiert ist. Wir haben uns ja auch gerade in der auslaufenden Wahlperiode mit dem Flächennutzungsplan-Thema vorgenommen, was nicht trivial war.
Ja. Haben Sie es bereut, irgendwann mal zwischendurch gesagt zu haben, das war's für mich, ich trete nicht noch einmal an?
Nee. Das ist eine Entscheidung gewesen, die ich mit meiner Frau sehr intensiv besprochen habe, aber auch mit den Kindern. Und das ist jetzt schon ungefähr 2 Jahre her, dass wir uns intern in der Familie entschieden haben, dass die 11 Jahre genug sind.
Mhm. Gut, ja, wie angekündigt, dann wollen wir doch nochmal versuchen, diese 11 Jahre so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Jetzt sicherlich nicht in den Details. Die erste Amtszeit, auch das hatten Sie kurz erwähnt, war zwar etwas kürzer als die zweite, aber dennoch nicht gerade ereignisarm. Was hat diese erste Amtszeit geprägt für Sie?
Ja, zunächst mal lernen. Ich war ja vorher nie Bürgermeister. Das heißt, ich habe am Anfang sehr viel zugehört und Dinge aufgenommen und aufgesogen, um wirklich ein gutes Gefühl auch für die Dinge zu bekommen und das ausreichende Wissen, um Entscheidungen richtig vorbereiten zu können. Und dann waren es sicherlich so Themen wie der Erwerb der Belkaf, die die Zeit geprägt haben.
Das heißt, man kann jetzt im Rückblick sagen, eigentlich relativ ruhige 4 Jahre, in denen Sie sich einnehmen, in denen Sie sich einarbeiten konnten für das, was dann in der zweiten Amtszeit alles so kam.
Ja, es gab schon Dinge auch ganz am Anfang, die wir bewusst eingestielt haben, um die Stadt in eine gute Position zu bringen. Ich erinnere an den Beschluss über die Vorkaufsrechtssatzung, über das Landesareal. Der ist Anfang 2011, glaube ich, gefasst worden. Das war, glaube ich, eines meiner ersten Gespräche mit Stefan Schmickler damals, wo ich ihm gesagt habe, Schmickler, ich glaube, es wäre gut, wenn wir eine Vorkaufsrechtssatzung über die Flächen hätten. Und ich glaube, das waren viele Dinge, die im Hintergrund auch gelaufen sind. Wir haben die großen Schulsanierungsmaßnahmen vorbereitet, denn bis sie anfangen, die Otto-Hahn-Schulen zu sanieren, haben sie jahrelang einen Vorlauf. Und das waren so die Dinge, die wir getan haben.
Offenbar gut getan, denn Sie sind eben dann bei der Wahl 2014 im ersten Wahlgang direkt wiedergewählt worden mit einer knappen absoluten Mehrheit. Was haben die Wähler da belohnt? Was können Sie das
vorstellen? Ja, fragen Sie gelegentlich mal die Wähler. Die haben ja ihr Votum abgegeben. Ja. Ich habe mich über diese Wiederwahl sehr gefreut, mehr als über die erste Wahl, weil die erste Wahl erfolgt immer aufgrund von Versprechen oder auch Dingen, für die man Projektionsfläche wird. Und gefühlt war es so, dass man bei der zweiten Wahl das Zeugnis für die ersten 5 Jahre bekommt.
Gut, ja, das war dann eben halt ein Versetztzeugnis. Ja. Und dann kam sozusagen die Oberstufe oder die Reifeprüfung, ich weiß nicht, wie man es nennen möchte. Als Bürgermeister haben Sie eine ganze Menge Hüte auf. Das haben Sie auch zwischendurch immer mal wieder gesagt. Sie müssen zunächst mal verwalten, natürlich als Chef der Verwaltung. Sie müssen repräsentieren, auch das ist eben halt kein kleiner Teil. Sie müssen Krisen managen, das kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu. Und dann können Sie vielleicht auch noch gestalten. Wie groß ist dieser Teil des Gestaltens tatsächlich für einen Bürgermeister einer kleinen Großstadt mit all diesen vielen verschiedenen Aufgaben, so ganz allgemein? Und welchen Teil hat das bei Ihnen eingenommen? Mhm. Wo konnte man tatsächlich mal hingehen und sagen, also hier würden wir doch jetzt gerne mal etwas ganz anders, ganz neu, ganz zukunftsfähig machen?
Das ist so die Stelle, wo ich die Schulklassen, die mich dann und wann besuchen, immer fürchterlich enttäuschen musste, weil da herrscht teilweise die Vorstellung, der Bürgermeister geht morgens ins Büro, hat sich am Abend vorher 3 Dinge überlegt und die werden dann in den Tag umgesetzt und dann am Abend ist dann die Welt anders. So ist es nicht. Tatsächlich gestaltet man überwiegend dadurch, dass man Vorschläge macht und in die politischen Gremien einbringt. Und meine Erfahrung aus den Jahren ist die, dass es sehr viel Sinn macht, bei großen Themen, auch bei schweren Themen, einen hohen kommunikativen Aufwand zu betreiben und breite Mehrheiten zu organisieren. Der Bürgermeister zur Person gestaltet sehr viel in sehr kleinen Dingen. Die großen Dinge sind logischerweise auch der Politik vorbehalten.
Gut, aber Sie hatten ja eben halt in beiden Amtszeiten eine Gestaltungsmehrheit, wenn man das so nennen will, mit der CDU, mit den Kooperationspartnern bis kurz vor Schluss. Das heißt natürlich, dass man in diesem Wechselspiel zwischen Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien, dem Bürgermeister, dem, was die Verwaltung an anderen Vorlagen erarbeiten kann, ja doch eine ganze Menge Spielraum hat, stelle ich mir jetzt vor, nicht nur als Schüler, sondern eben auch als jemand, der die Politik über die ganzen Jahre verfolgt hat.
Ja, aber das ist eben das Gestalten über die Vorlagen und dann über die Mitwirkung mit Politik, nicht zur Person, dass man Entscheidungen trifft.
Sicher, Sie sind nicht der König von Bergisch Gladbach, wie wir es mal bei einer Schülerversammlung irgendwie auch getitelt haben. Aber dennoch, durch diese verschiedenen Etappen hindurch, die Impulse, die kommen ja oder können kommen aus der Verwaltung vom Bürgermeister. Sie sind ja, gut, das ist auch so eine Floskel, der Diener, der erste Diener der Stadt. Aber Sie sind natürlich eben auch der erste Mann der Stadt.
Wenn ich da zurückblicke, kann ich sagen, dass generell in meinen Augen der Umgang der Politik in Bergisch Gladbach untereinander und damit auch mit dem Bürgermeister sehr anständig ist. Also wenn ich höre, was manche Kollegen mir erzählen, wie es da in Ratssitzungen zur Sache geht und wie man sich gegenseitig wirklich anfeindet und beschimpft. Natürlich gibt es auch in der Diskussion, auch in der Ratssitzung schon Momente, wo man so ein bisschen innerlich zusammenzuckt. Aber alles in allem, finde ich, haben wir ja hier in Bergisch Gladbach eine Kultur des Miteinanders, mit der man sehr gut zurechtkommen kann. Sonst hätte ich auch, glaube ich, nicht 11 Jahre ausgehalten.
Gut, dann mal weg von der Person und von den handelnden einzelnen Kräften. Was ist passiert? Was ist, welche Erfolge, welche Fortschritte hat Bergisch Gladbach in diesen jetzt von mir auch in den gesamten 11 Jahren gemacht? Wo ist die Stadt wirklich vorangekommen? Wo haben der Stadtrat gemeinsam mit dem Bürgermeister tatsächliche Flöcke einschlagen können, ist vorangekommen. Also ganz am Anfang haben sie gesagt, die Belkhaft, der Rückkauf der Hälfte der Belkhaft mit sicherlich mit einer Menge positiven Wirkung daraus. Wie ging es dann weiter? Also jetzt mal abgesehen vom reinen Krisenmanagement, das will ich nochmal ausklammern.
Nee, schon klar. Ja, wir haben in den Jahren über 100 Millionen Euro in Schulsanierungen investiert. Also auch da ist eine Menge geschehen und wirklich ein schwieriger Prozess war eben das Thema Flächennutzungsplan. Das ist ja kein Krisenmanagement, sondern da ist es wirklich so, dass mir ein ehemaliger Bürgermeisterkollege ganz zu Beginn 2009 gesagt hat, du kannst alles machen, aber mach nie einen Flächennutzungsplan. Hat er noch ergänzt, du zündest dir die ganze Bude an. Und das ist auch der Grund, warum unser Flächennutzungsplan 40 Jahre alt wurde. Denn normalerweise würde man ja sagen, nach 15 bis 20 Jahren beschäftigt man sich mit der Neuaufstellung. Aber es ist eben tatsächlich so, dass wenn eine Kommune einen Bebauungsplan macht, ich sage mal ein Beispiel in unserer Stadt in Schildchen, dann ist das Interesse in Refrath oder Herkenrath dazu wirklich überschaubar. Ja. Wenn wir aber den Flächennutzungsplan angehen, dann betrachten wir die Stadt ja in ihrer Gänze. Und das war ja wirklich so, wenn ich mit meinem Fiesta irgendwo am Straßenrand gehalten habe, am besten noch einen Plan in der Hand und gucke mir das Feld an, dann gründet sich eine Bürgerinitiative. Aber es war einfach fachlich geboten, nach den 4 Jahrzehnten mal die Flughöhe anzuheben und zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin mit der Stadt. Wir Kommunalen haben manchmal den Fehler, dass wenn wir über Stadtplanung reden, dass wir mit der Nase auf der deutschen Grundkarte liegen und über einzelne Parzellen sprechen, statt dann wirklich mal zu gucken, übergeordnet, wo wollen wir denn hin.
Aber meinen Sie nicht im Nachhinein, dass Ihr Bürgermeisterkollege mit der Warnung recht hatte?
Er hatte nicht Unrecht, das würde ich Ihnen zugestehen. Aber ich sag mal, Bürgermeister oder auch Kommunalpolitik ist eben nicht nur das Einweihen von Kindertagesstätten, sondern ist auch mal das Beschäftigen mit schwierigen Themen. Und das ist sicherlich ein sehr schönes Beispiel dafür. Aber wenn ich jetzt einen jungen Kollegen treffe, ich würde ihm auch sagen, wenn du über den Flächennutzungsplan nachdenkst, ruf mich doch nochmal kurz an.
Ist ja auch immer eine Frage der Prioritäten. Also der Flächennutzungsplan hat ja eben halt über Jahre hinweg große Kapazitäten gebunden. Sei es eben halt die Debatten im Stadtrat, sei es die Vorarbeit in den Verwaltungsabteilungen. Das war ja über Jahre hinweg ein wirklich sehr, sehr arbeitsreicher Prozess. Auf der einen Seite, er ist nun verabschiedet mit noch einigen weißen Flecken. Auf der anderen Seite, was bringt uns der Flächennutzungsplan jetzt und in den kommenden Jahren? Also zumindest, also vielleicht in 10 Jahren kann ich es mir vorstellen, in den nächsten 5 Jahren schon schwierig. Auch das war ja ein Thema des Wahlkampfes. Schön, wir haben den Flächennutzungsplan und vielleicht ziehen wir irgendwann mal raus, aber jetzt müssen wir uns erstmal um ganz andere Dinge kümmern. War das die richtige Prioritätensetzung?
Ja, bin ich fest von überzeugt. Wir hatten auch die Besonderheit der 6 Jahre. Die ja auch eine Chance mit sich gebracht hat, eben den Prozess in Ruhe angehen zu können. Und wofür dient er? Er ist im Grunde für mich wie eine Mauer, in der jetzt Türöffnungen sind. Und die zukünftigen Räte können jetzt entscheiden, ob sie diese Türöffnungen, die vorbereitet sind, nutzen, um über Bauleitplanung an der jeweiligen Stelle eine Tür einzubauen und zu öffnen.
Weil es sieht ja im Moment nicht danach aus, als ob in der nächsten Zeit tatsächlich Bebauungspläne tatsächlich vorbereitet angegangen werden, sondern stattdessen wird im Moment ja nachverdichtet. Große andere Bauprojekte in der Stadt, große andere Flächen, die sich nun aufgetan haben oder auch schon immer da waren, werden genutzt. Das heißt also, sie hinterlassen ja einen Plan, den man herausziehen kann, wenn man möchte, aber man muss es erstmal nicht.
Also der scheidende Rat hinterlässt Optionen für die Zukunft und da gibt es neue Menschen, die jetzt Verantwortung tragen und neue Gremien, die eben diese Option nutzen oder auch im Moment nicht nutzen können.
Eng verbunden mit dem Flächennutzungsplan ist ja die Frage der Infrastruktur. Auch da waren ja immer diese Verbindungen, bevor gebaut wird, muss natürlich erstmal die Infrastruktur geschaffen werden. Nicht nur die Straße, die dorthin führt, sondern eben auch der Kindergarten und die Grundschule und was auch immer in der Gegend gebraucht wird. Das sind Themen, die jetzt so nach und nach stärker in den Vordergrund rücken. Natürlich waren die auch vorher auf der Agenda, auch vorher investiert worden. Aber die richtig großen Projekte bei Schulneubauten, bei Kita-Neubauten, die fangen jetzt erst langsam an. Und da auch jetzt nicht eben halt da, wo neu gebaut auf der grünen Wiese wird, sondern eigentlich Ersatz für das, was schon lange marode ist. Hätte man da nicht sehr viel früher ansetzen müssen?
Ja, hätte man vielleicht können oder auch sollen. Aber wäre es möglich gewesen? Das ist im Grunde die entscheidende Frage. Wir sind jetzt mit der GGS Bensberg an dem Punkt, wo alle Entscheidungen da sind. Die neue Grundschule, auch als offene Ganztagsgrundschule, schon von vornherein geplant, ist fertig geplant. Die Beschlüsse sind da. Es geht nur noch darum, dass die Schüler, die jetzt dort zur Schule gehen, ausgelagert werden können, damit die Schule dort abgerissen und neu aufgebaut werden kann. Das heißt, da wird es in 3 Jahren irgendwann eine Einweihung geben, aber die Entscheidungen sind längst schon getroffen. Und genauso wird es jetzt die Aufgabe sein, jetzt Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen, die dann eben erst in die Umsetzung gehen. Man hat eben einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf. Bei Kitas sind wir relativ weit. Wenn die Kitas errichtet sind, die jetzt gerade geplant und auch schon beschlossen sind, dann ist zunächst mal nach heutigem Stand eine hundertprozentige Abdeckung da. Mit der Ausweisung neuer Wohngebiete entstehen neue Bedarfe und das muss man halt eben jetzt parallel denken.
Wenn die jetzt geplant und gebaut sind, davon sind wir aber noch immer noch ein weites Stückchen entfernt. Und das ist ja so eines der Themen, die jedes Jahr wieder aufploppen, jedes Jahr eben, dass das heißt, eigentlich haben wir eine relativ gute Abdeckung an Kita-Plätzen, auch an OGS-Plätzen, aber natürlich nicht so weit, wie der jetzt gerade wieder gewachsene Bedarf ist. Und das ist natürlich ein Punkt, der für viele Bürger der Stadt eben ein sehr, sehr wichtiger, sehr einschneidender Punkt ist. Ist das nicht früh genug erkannt? Also meine Frage wäre, ist das nicht früh genug erkannt worden? Ist das verschleppt worden? Auch das ist ja so, dass wenn man in dem Jugendhilfeausschuss sitzt, dass es quasi wie ein Déjà-vu-Erlebnis ist, dass man sagt, meine Güte, hätten wir doch. Aber das passiert eben einmal, zweimal, dreimal. Spätestens beim vierten Mal muss man ja sagen, wir können so nicht weitermachen. Und ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt ungefähr beim sechsten oder siebten Mal und jetzt wird tatsächlich ein integrierter Schul- und Jugendhilfebetreuungsplan, wie auch immer dieses lange Wort wird, lautet, tatsächlich erarbeitet, auf der Basis dann wiederum gebaut werden kann. Sind das nicht Entscheidungen, die tatsächlich sehr viel früher hätten erkannt werden müssen?
Also ich habe irgendwann gesagt, als ich es ein Stück weit auch leid war, jetzt machen wir einen Kita-Gipfel bei mir, wo alle Professionen und fachlichen Kompetenzen an einen Tisch kommen und wir die Dinge zentral besprechen, wo wir dann auch festlegen, wer macht was bis wann. Der wurde nachher Kita-OGS-Gipfel und jetzt soll er dann Kita-OGS-Grundschulgipfel demnächst heißen. Das klingt manchmal ganz leicht, aber es ist halt eben auch manchmal schwierig, allein ein Grundstück zu finden, auf dem man dann die fehlende Kita noch errichten kann. Bei der OGS war es so, dass ich unseren Bundestagsabgeordneten mehrfach gebeten habe, doch mal Gas zu geben in Berlin, dass der Rechtsanspruch auch gesetzlich beschlossen wird, damit wir zur Konnexität kommen. Die leichten Maßnahmen zum Thema OGS sind alle längst umgesetzt. Das heißt, wir kommen jetzt an die Grundschulstandorte mit dem zu kleinen Grundstück, mit der alten Bausubstanz, wo man nicht ohne weiteres mal gerade so eine OGS noch errichten kann. Und da ist es gut, wenn der Bund die entsprechenden Rechtsansprüche beschließt, weil wir sagen können, dann bitte auch hier mit den entsprechenden finanziellen Mitteln. Wir sind im Kita-Bereich weiter als beim OGS-Bereich. Das hat auch was damit zu tun, dass es für die Kita schon lange einen Rechtsanspruch gibt, bei der OGS bisher aber nicht. Nur das können sie den Eltern nicht erklären. Eltern richten ihr Leben ein mit einer Kinderbetreuung in der Zeit des Kindergartens und dann wechselt das Kind in die Grundschule und dann sagt auf einmal die Stadtverwaltung, ja, ihr habt aber keinen Rechtsanspruch. Das ist rechtlich richtig, aber faktisch kaum durchzuhalten.
Sie hat gerade gesagt, Konnexität, also der Grundsatz, das, was der Staat, also sprich die Bundesregierung oder auch die Landesregierung auf der höheren Ebene beschließt und dann den Kommunen aufträgt, auch von der oberen Ebene finanziert werden sollte, was aber eben halt in der Tat oft nicht der Fall ist. Finanzen, spielen die denn tatsächlich beim Schul- und bei OGS-Neubau und Ausbau noch die große Rolle oder sind es nicht eher die ganz praktischen Probleme, die Sie ja gerade zum Teil angesprochen haben? Kein Grundstück, kein Platz und auch eben auch kein Fachpersonal.
Das ist der entscheidende Punkt. Der letzte Punkt ist der entscheidende. Wir sind 2009 im Nothaushalt gestartet. Wir haben jetzt einen ausgeglichenen Haushalt. Das heißt, die Restriktionen des Kreditdeckels gibt es nicht mehr. Aber die Maßnahmen müssen bearbeitet und umgesetzt werden. Und wir haben verschiedene Fesseln, die auch im ausgeglichenen Haushalt die Kommune betreffen. Wir haben einen Tarifvertrag, der einzuhalten ist. Wir haben das ganze Thema der Ausschreibungen von Bauleisten, Vergaben. Das muss alles weiterhin beachtet werden. Und von daher sind da einfach die Grenzen des Faktischen.
Das heißt, selbst wenn jetzt nach und nach die Plätze ausgebaut werden, wenn nach und nach weitere OGS Standorte vielleicht sogar kommen, weitere Räume und so weiter und so fort, dann ist es damit das Problem nach wie vor nicht gelöst, sondern es bleibt eben die Bespielung dieser Einrichtung.
Ja, jetzt ist es nur so, dass ich halt eben in wenigen Tagen aus dem Amt scheide und die Frage, wie es danach weitergeht, wäre sinnvollerweise mit meinem Nachfolger zu besprechen.
Das ist aber eine Aufgabe der Stadt, der Kommune oder ist das der Träger, die dahinter stehen?
Ja, das Thema der Baumaßnahmen ist regelmäßig das der Stadt.
Sie hatten gerade so in einem Nebensatz erwähnt, wir haben einen ausgeglichenen Haushalt. Der Kämmerer hat letztens verraten, dass wir nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt in den letzten Jahren erwirtschaftet haben, sondern zum dritten Jahr hintereinander einen Überschuss. Oder zwar einen nicht unerheblichen Überschuss. Das kommt ja für jemanden, der eben halt das gewohnt ist aus den Haushaltsreden. Wir haben kein Geld, die Kasse ist leer, wir müssen sparen, wir müssen den Daumen drauf halten. Doch etwas unerwartet. Vor allen Dingen, also das erste Jahr, gut kann man noch sagen, hohe Gewerbesteuereinnahmen, das war ein Ausreißer. Zweite Jahr, dritte Jahr hintereinander. Geht es der Stadt Bergisch Gladbach finanziell eigentlich besser, als wir in den vergangenen Jahren angenommen haben?
Jetzt war ich ja mal Kämmerer. Ich sage mal, das ist nicht gut für den Charakter. Aber tatsächlich ist es ja so, dass es vernünftig ist, mit öffentlichen Mitteln extrem sparsam umzugehen. Das heißt, wenn ein Jahr die Gewerbesteuer gut sprudelt, ist es vernünftig, nicht davon auszugehen, dass es im nächsten Jahr weiter so ist, um nicht zusätzliche Begehrlichkeiten zu wecken. Und wenn wir von einem eigentlich strukturellen Defizit von 20 Millionen Euro ausgehen und wir haben dann Effekte, die dazu führen, dass wir in den letzten 3 Jahren dann nicht nur eine schwarze Null, sondern ein positives Ergebnis erwirtschaftet haben, dann ist das erfreulich, sollte aber nicht zu Leichtsinn verführen.
Das heißt, dieses strukturelle Defizit, also das, was eigentlich die Stadt zu wenig einnimmt, in Höhe von 10, 20 Millionen Euro, besteht nach wie vor?
Lass mal abwarten, wie dieses Jahr läuft. Also wir haben Sondereffekte durch Corona, die ja nicht wegzudiskutieren sind, die auch da sind, wo das Land uns jetzt einen Rechtsrahmen gibt, der erlaubt, das über 50 Jahre abzuschreiben. Aber das Defizit ist ja da. Das heißt, es gibt zwar einen haushaltsrechtlichen Kniff, damit umzugehen, aber wenn man dann das Jahr mal isoliert betrachtet, dann werden wir definitiv keine schwarze Zahl haben.
In den vergangenen 3 Jahren nochmal zurück zu den hohen Überschüssen. Das war einfach nicht absehbar. Hat das was, also habe ich mir erklären lassen, es hat was zu tun mit der Buchhaltung, der sehr speziellen Buchhaltung einer Kommune. Fährt man da so ein bisschen in den Nebel hinein?
In den Nebel hinein würde ich nicht sagen. Man fährt aber teilweise auf Sicht. Also es ist nicht so, dass man weit in die Zukunft planen kann. Wenn Sie überlegen, dass der Haushalt bei uns in der Vergangenheit im letzten Jahr im Oktober eingebracht wurde, im Dezember beschlossen wurde, da muss man wissen, dass die Regionalisierung der Steuerschätzung erst kurz vor der Aufstellung des Haushaltes kommt. Das heißt, es gibt einfach keine langen Planungsvorläufe. Und dann ist die Lage in der Kommune oft auch einfach dynamisch. Es ergeben sich von einem Jahr auf das andere Veränderungen, was Notwendigkeiten angeht, die erledigt werden müssen. Oder Steuereinnahmen, die auf einmal besser oder schlechter sich entwickeln.
Hätten Sie mit dem Wissen, wie die Kassenlage tatsächlich ist, also etwas weniger oder mit mehr Sicht, mit mehr Weitsicht, auch anders entscheiden können? Also Sie, der Stadtrat eben, der die Entscheidung getroffen hat, weil es waren ja Jahre, die auch stark von einem Sparzwang geprägt waren. Es bin ja immer wieder die Frage, wollen wir hier oder dort sparen? Wir müssten eigentlich hier mehr ausgeben können, es aber nicht, weil es dann wieder auf der anderen Seite fehlt. Würde etwas mehr Weitsicht, etwas mehr Kontinuität in der Kommunalfinanzierung den Städten dann auch helfen? Oder konkret eben halt Bergisch Gladbach in diesem Fall?
Also diese extremen Sparzwänge waren vor allem in den ersten Jahren, nach 2009. Also ich weiß, dass es damals einen Beschluss des Stadtrats gab, die Personalkosten zu deckeln. Also jede Tariferhöhung, jede zusätzliche Aufgabe musste durch Einsparungen an anderer Stelle herausgewirtschaftet werden. Das haben wir über 3 Jahre auch geschafft. Und sie kommen irgendwann an den Punkt, wo das nicht mehr funktioniert. So, und das sieht man auch jetzt in den letzten Jahren, wurden mit den Stellenpaarbeschlüssen jeweils 50, 60 Stellen zugesetzt, weil halt eben Aufgabenmehrungen schlicht da sind und wir personell in der Vergangenheit katastrophal unterbesetzt waren. Das hat uns der Bund der Steuerzahler ja bestätigt. Von daher musste da auch gegengesteuert werden. Ich würde immer noch dafür plädieren, Haushaltsdisziplin walten zu lassen, weil die Zeiten können schnell auch wieder anders werden. Und wenn ich unserer Stadt eins nicht wünsche, dann ist es wieder in die Restriktion des Notaushaltes oder auch des Haushaltsierungskonzeptes zu rutschen.
Sie hatten vorhin erwähnt, es gibt Möglichkeiten, dieses strukturelle Defizit auszugleichen. Das ist das berühmte Schütt-Ausruh-Zurückverfahren. Man könnte auch sagen, man greift in die Reserven, die noch da sind, in die stillen Reserven. Wie würden Sie jetzt sagen, Stichtag heute, ist die Finanzlage der Stadt Bergisch Gladbach insgesamt aufgestellt? Mit den Krediten, mit den nach wie vor hohen Schulden, die sie hier hat, mit dem aktuellen Stand an Einnahmen, Ausgaben, sind wir jetzt an einem erträglichen, vernünftigen Niveau angekommen, wo man tatsächlich sagen kann, wir können jetzt einigermaßen unbeschwert in die Zukunft planen, also unbeschwert natürlich in Anführungsstrichen, oder ist das nach wie vor eine extrem kritische Lage?
Also zunächst mal zu den Krediten. Wir haben natürlich in den Jahren investiert. Allein der eben schon mehrfach erwähnte Kauf 49,9% der Belka, das waren 78 Millionen Euro. Dann der Kauf der Zandersliegenschaften, das waren auch zweistellige Millionenbeträge. Selbst unter Berücksichtigung dieser Sondereffekte haben wir aber dann Schulden abgebaut. Also sowohl im Kassenkreditbereich als auch dann im Bereich der langfristigen Kredite. Das, finde ich, ist ein Erfolg. Aber nochmal, also ich will hier nicht das Lied irgendeines Finanzministers singen, aber ich bin einfach ein großer Freund davon, mit öffentlichen Mitteln sparsam umzugehen. Ein Punkt, glaube ich, da darf jetzt nicht geaßt werden, aber darf man das Abstreifen der Fesseln auch mal ein wenig genießen. Das ist der sogenannte freiwillige Bereich. Das sind ja nur 3% des gesamten Haushaltsvolumens. Und wir haben da manchmal in den Jahren über 10.000 Euro Beträge stundenlang diskutiert, wo man dann jetzt sagen kann, wir waren da sehr restriktiv. Über ein Jahrzehnt, und da darf jetzt auch mal eine Ausgabe etwas nach oben gehen.
Sie sind ja nicht mehr lange Bürgermeister, vielleicht können Sie dann doch mal dazu jetzt etwas sagen, wo, dass Sie genau sehen würden, wo ist der Bedarf am größten? Ist es bei den Jugendzentren, ist es bei der Kultur? Wo sehen Sie diese freiwilligen Leistungen in den letzten Jahren besonders ausgedünnt?
Im Grunde in all den Bereichen, aber ich halte ganz viel davon, wenn scheidende Bürgermeister nicht anfangen, Ratschläge zu geben.
Gut, aber Sie waren ja auch jemand, der mit gespart hat und jetzt vielleicht einen Hinweis geben könnte, da sind wir vielleicht ein kleines wenig zu weit gegangen. Also es sind viele Bereiche, würden Sie jetzt auch sagen, wo man was machen müsste.
Es ist halt eben wirklich so dieser freiwillige Bereich, der ja gar nicht so ein hohes absolutes Volumen hat, wenn man sich unser Gesamthaushalt anguckt, wo ich aber glaube, dass kleinere Beträge sehr große Wirkungen haben können im Bereich der Seniorenarbeit, der Kinder- und Jugendarbeit, aber auch der Kultur.
Und das sind ja gerade die Bereiche, die der Bürger eben häufig wahrnimmt, sieht. Also das, was eben auf den Hintergrund ohnehin per Gesetz bezahlt werden muss. Das nehme ich als Bürger nicht wahr, wenn ich aber eben halt meine Kinder nicht in ein Jugendzentrum schicken kann, weil die Öffnungszeiten eingeschränkt sind oder was auch immer nicht tatsächlich geboten werden kann, dann sehe ich das als Bürger. Und dafür, wie viel hatten Sie gesagt? 3%?
Ja.
Mittlerweile. Das heißt also, mit kleinen Summen kann man da jetzt auch relativ viel inhaltlich bewegen.
Genau. Also wenn man das mal kurz überlegt, also wenn man das jetzt um 10% erhöhen würde, also jetzt einfach mal über diesen Bereich der freiwilligen Leistungen, würde das in der Summe 0,3% des Haushaltsvolumens ausmachen. Da glaube ich,
in der Tat,
können wir was an Lebensqualität und Freude tun.
Dann lässt sich mit kleinen und großen Zahlen was bewegen, ja. Sie hatten auch angesprochen die Personalausstattung der Stadt. Auch da sind Sie ja nicht müde geworden, das auch immer mal wieder anzusprechen, ohne eben halt es ändern zu können, die sehr, sehr niedrig war. Viele Sachen nicht erledigt werden konnten oder eben halt nur auf einem niedrigen Niveau erledigt werden konnten. Sie haben in den letzten Jahren zum Teil wieder Leute eingestellt, aufgestockt. Wie ist da der aktuelle Stand? Sind wir auch da jetzt auf einem erträglichen Niveau oder müsste eigentlich nach wie vor noch aufgeholt worden?
Nur zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der Stellenplan, der den Umfang der zu bewirtschaftenden Stellen widerspiegelt. Das heißt, wie viele Menschen könnten bei der Stadt beschäftigt sein? Welchen Rahmen hat der Rat vorgegeben? Und der andere Punkt ist eben das tatsächlich verfügbare Personal. Wie viele Menschen sind denn da und erledigen die Aufgaben? Und wenn ich in den letzten 12, 15 Monaten nachgefragt habe in unserem Personalbereich, wie viele Stellen sind denn gerade unbesetzt, dann waren das jeweils um die 100, zuletzt sogar 120. Das heißt, wir haben einfach Schwierigkeiten, Fachpersonal zu gewinnen. Wir haben den großen Vorteil, dass nahezu alle Auszubildenden, die bei uns ihre Prüfungen machen, auch bei der Stadt Bergisch-Gladbach bleiben.
Ja.
Aber gerade im technischen Bereich oder auch im Bereich der Sozialarbeiter ist es wirklich schwierig, Personal zu gewinnen.
Aufgrund der mangelnden Attraktivität oder aufgrund der nicht konkurrenzfähigen Gehälter oder was steckt dahinter?
Es gibt ja unterschiedliche Dinge, die einen Arbeitgeber interessant oder attraktiv machen. Es gibt Dinge, da sind wir sehr, sehr gut. Also wir haben über 200 Arbeitszeitmodelle. Das heißt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, da ist die Stadt Bergisch-Gladbach sehr gut aufgestellt. Das Thema Teleheimarbeit, wir haben das als Regelarbeitsform. Das heißt, in fast allen Bereichen ist es möglich, auch zu Hause zu arbeiten, tageweise. Da, glaube ich, sind wir gut. Mhm. Aber wenn man sich teilweise die Verwaltungsgebäude anguckt, also die Stadthäuser an der Goersmühle, die Begeisterung, in solchen Gebäuden zu arbeiten, ist überschaubar ausgeprägt. Da können wir noch etwas dran machen.
Ja.
Aber andere Dinge wie die Tarifverträge, die werden zentral ausgehandelt. Und in dem Rahmen müssen wir uns bewegen. Wir dürfen gar nicht mehr bezahlen. Und da wird es teilweise schwierig.
Gut, ja, kommen jetzt vielleicht dann doch noch mal zu so ein paar Sachthemen, die sich durch die Jahre hinweg durchgezogen haben und bleiben. Sie sprachen gerade die Stadthäuser an, also die alten Stadthäuser. Mhm. Es gibt ja einen schönen großen Plan für ein neues Stadthaus am S-Bahnhof. Bei dem die Kosten in den letzten Jahren gestiegen sind, also die Kostenprojektionen, die Schätzungen, die Erwartung, was tatsächlich dieser Bau kosten würde. Der Zeitplan ist natürlich auch aus dem Ruder gelaufen. Ich glaube, Sie hatten mal angekündigt, einer Ihrer letzten Amtshandlungen sollte möglichst sein, die Koffer zu packen oder die Kisten zu packen für Ihre Kollegen und sie rüberzutragen ins neue Stadthaus. Davon sind wir natürlich heutzutage weit entfernt. Ist die Stadt mit dem, was Sie an Expertise, an Ausstattung, an Personal haben, da sind wir gerade wieder bei dem Thema, in der Lage, solche komplexen, riesigen Projekte überhaupt zu steuern?
Also Also mit externer Unterstützung, glaube ich, kann das gelingen. Ganz davon abgesehen, muss es gelingen, weil ich meine, was sind denn die Alternativen? Mhm. Machen wir uns doch mal zum Projekt Stadthaus nichts vor. Die alten Stadthäuser zu sanieren, das kann man machen. Das würde man privat aber auch nicht machen. Also in eine solche Bausubstanz im laufenden Betrieb zweistellige Millionenbeträge zu stecken, um danach trotzdem ein altes Gebäude zu haben, mit alten Grundrissen, macht, tut mir leid, einfach keinen Sinn, das ist Quatsch. Die weitere Alternative, Zweckbau auf dem Zandesareal, nenne ich jetzt mal. Wer glaubt, dass man einen Zweckbau auf das Zandesareal setzen kann, aber trotzdem Städtebauförderung bekommt, der hat aber die Realität noch nicht verstanden. Denn auch das ginge nicht ohne entsprechenden Wettbewerb. Also, wir packen alles das, was wir jetzt am Standort S-Bahnhof gemacht haben, kann man machen. Ich würde es nicht machen, aber bitte in die Mülltonne und fangen an einer anderen Stelle komplett neu an mit Wettbewerb und all diesen Dingen. Ich glaube, dass es dann unvermeidbar sein wird, in die alten Stadthäuser Millionenbeträge zu investieren. Wir haben schon Brandschutzmaßnahmen machen müssen, aber da würde noch einiges nachkommen. Ich weiß nicht, wer da mal die Sanitäranlagen besucht hat. Ich glaube, wir führen da schon keine Vorstellungsgespräche mehr und das hat einen Grund.
Was jetzt diesen sogenannten Schlichtbau angeht, der wäre auch für das Grundstück am S-Bahnhof keine Option, weil auch da ja natürlich eine Neuplanung dann notwendig wäre.
Ja, also man kann schlicht bauen, muss man aber nicht. Ne? Gute Architektur muss nicht viel teurer sein, aber die Ankommenssituation unserer Stadt ist nun wirklich verbesserungsfähig, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Es wird ja einiges geschehen in den nächsten Jahren mit dem Ausbau der S11, mit der Umschaltung des Bahnhofs auf 4 Bahnsteigkanten. Da kann man als Stadt die Chance daran vorbeistreichen lassen, auf dem eigenen Grundstück was zu realisieren und zu einer Verbesserung beizutragen. Aber für klug halte ich das nicht. Aber das sind auch Dinge, die in die Zukunft gehen und da habe ich zwar meine Meinung, aber ich möchte mich zurückhalten.
Gut, wenn wir versuchen, aus der Vergangenheit zu lernen, was ist schiefgelaufen? Also sowohl beim Zeitplan, der ja wirklich um viele, viele Jahre daneben gegangen ist, als eben auch bei dem Versuch, die Kosten im Griff zu behalten. Auch das ist ja von langer Hand angegangen worden. Der Bund, der Steuerzahler ist mit im Boot. Und trotzdem funktioniert es nicht.
Also, das ist immer eine Krux, die man hat, auch als Verwaltung. Man wird sehr früh, Leistungsphase 2, nach AWI schon gebeten, mal Kosten zu benennen. Mhm. Die sind naturgemäß noch fürchterlich unscharf. Letztendlich ist das eine Kostenschätzung nach Baukostenindex und nicht viel mehr. In weiteren Leistungsphasen kommen eben andere Gewerke schlicht noch dazu. Es ist nicht so, dass jede Baumaßnahme einer Kommune immer teurer wird. Also wir haben in den letzten Jahren zum Beispiel Turnhallen saniert, die waren im Zeitplan und auch finanziell Punktlandungen. Wenn Sie aber auf ein Grundstück gehen, wo auch Gründungsfragen noch zu klären sind mit der Zeit, wo dann ein Wettbewerb zu Ergebnissen führt, dann kann das zu Kostenveränderungen führen. Und in dem Fall war es so, dass die Jury, inklusive der Vertreter der Ratsfraktionen, sich einstimmig für den Entwurf entschieden haben, von dem bekannt war und ausdrücklich kommuniziert war, das ist der mit den höchsten Kostenrisiken. Wenn man dann von diesen Dingen immer wieder zurückrudert und eigene Entscheidungen in Frage stellt, dann geht natürlich auch viel Zeit verloren. Das ist so. Wenn immer wieder die Forderung kommt, überprüft nochmal das Raumprogramm, tut dieses oder tut jenes, dann ist das für einen Zeitplan schwierig.
Das heißt, die Kostenentwicklung ist dann gar nicht so exorbitant über dem, was angemessen wäre, sondern spiegelt nur wieder, was notwendig geworden ist durch zusätzliche Wünsche, Bedarfe, durch Kostensteigerungen.
Auch durch städtebauliche Elemente, die man sich gönnt an so einem Standort. Ja. Aber auch über die Jahre natürlich einfach Baukostensteigerungen. Also jeder private Bauherr weiß das heute. Wir haben momentan jährliche Preissteigerungen für Bauen, weil es ein sehr überhitzter Markt ist. Und das macht natürlich von der Stadtverwaltung dann keinen Halt.
Aber könnte sich denn Bergisch Gladbach tatsächlich ein Stadthaus, ein neues Stadthaus in einer Größenordnung von 80 bis 100 Millionen Euro leisten? Unabhängig jetzt davon, dass es gut wäre, dass es eine herausragende Position oder Grundstück, wie auch immer ist. Steht das in einer Relation zu der Größe der Stadt, zu der finanziellen Lage der Stadt?
Ich glaube, dass sich eine Stadt jedenfalls auch nicht leisten kann, dass ein Verwaltungsgebäude, in dem 300 Kolleginnen und Kollegen täglich ihren Dienst verrichten, irgendwann geschlossen werden muss. Mhm. Ich glaube, dass es sich eine Kommune auch nicht leisten kann, in eine marode Bausubstanz zu investieren und dann eine Restnutzungsdauer von 20 oder 25 Jahren zu haben. Manchmal, glaube ich, hilft auch ein bisschen Mut.
Also doch zu einer großen Lösung und zu einer ansprechenden Lösung.
Und zu einer nachhaltigen.
Gut, ja, ein weiteres Thema, was wir jetzt hier nicht auslassen können, was die letzten Jahre sehr massiv geprägt hat, wo Sie sehr, sehr stark engagiert waren, ist natürlich das Thema Zanders. In dem Fall jetzt erstmal die Papierfabrik Zanders und die Zukunft dieses Standortes, dieses Traditionsstandortes, der ja für Bergisch-Gladbach unbestritten eine herausragende Rolle hat. Auch da hat man das Gefühl, es ist so eine ewige Mühle. Und wenn man gerade eine Runde geschafft hat und denkt, man wäre einen halben Schritt weiter, geht es schon wieder zurück. Das brauche ich Ihnen, glaube ich, gar nicht zu erklären, eher unseren Zuhörern. Wo ist das schiefgelaufen? Wo ist das aus dem Ruder gelaufen? Warum gelingt es einfach nicht, für diese Papierfabrik eine vernünftige Basislösung zumindest zu finden?
Ich weiß nicht, wie viel Ahnung Sie von Papierproduktion haben. Bei mir ist das sehr überschaubar ausgeprägt. Aber wenn man sich damit beschäftigt, wo heute teilweise Papier produziert wird, dann sind das Anlagen einer ganz anderen Größenordnung, als wir die hier in Bergisch Gladbach haben, die auch von der Effizienz des jeweiligen Standortes sehr wahrscheinlich deutlich höher sind, weil die Produktionsanlagen so angeordnet sind, dass vorne die Rohstoffe ankommen und dann geht der Produktionsprozess durch und hinten kommt das fertige Produkt raus. Hier ist das ein geschichtlich entstandener Standort mit immer zu wenig Platz und immer gucken, wie man was anordnet. Das heißt, das erzählen Ihnen auch die Zandrianer, die Produkte müssen mal teilweise 3-4 Mal angepackt werden, hin und her transportiert werden. Und wir haben halt eben eine Infrastruktur, die mal für mehrere hunderttausend Tonnen im Jahr errichtet worden ist und ausgelegt wurde. Und heute sind die Mengen einfach viel geringere. Ich darf, glaube ich, zu Recht behaupten, dass ich in 11 Jahren einige Male sehr aktiv dazu beigetragen habe, dass Zanders heute noch produziert. Ja. Aber ich glaube, dass es immer schwieriger wird.
Das heißt, es ist eigentlich eher eine betriebswirtschaftliche Erwägung und ein betriebswirtschaftliches Problem, was dahinter steht, was von der Seite der Stadt zwar beobachtet und mit angesehen werden kann, aber nicht wirklich beeinflusst werden kann.
Also das unser Herz so sehr an Zanders hängt, dass ich sag mal, wenn ich externe Besucher habe, dann bitte ich sie kurz auf den Balkon am Rathaus und dann zeige ich ihnen die Pflasterung auf dem Konrad-Adenauer-Platz, die das Mühlrad darstellt, in der Mitte der Brunnen, Waffeleisen, das ja ein Papierschöpfer-Sieb ist. Wir gucken auf die Villa Zanders, wir gucken auf die lebensgroße Skulptur des Papierschöpfers und dann sehen wir noch die Produktionsanlagen, wenn wir dann zwischen Stadthäusern und der Villa Zanders durchgucken und wir verstehen sofort, wie stark auch diese Papierindustrie prägend ist für unsere Stadt und dass unsere Stadt ohne diese Firma ganz anders aussähe. Wenn jemand von draußen kommt, ist das in erster Linie Betriebswirtschaft. Ein Investor macht das nicht, weil er Bergisch Gladbach so toll findet oder die Firma Zanders, sondern in der Regel, weil er Geld verdienen möchte. Mhm.
Und so wie es im Moment aussieht, ist das extrem schwierig und von daher ist die Zukunft von Zanders auch alles andere als gesichert.
Ja. Also wir hatten ja darum gebeten, wie jeder Vermieter, der eine private Mietwohnung vermietet, einen Bonitätsnachweis zu bekommen, bevor wir einen langfristigen Pachtvertrag über 10+5 Jahre unterschreiben. Und obwohl zugesichert war schriftlich, dass die entsprechenden Unterlagen bis 7. Oktober vorliegen, liegen sie bis heute nicht vor.
Mhm. Was heißt das? Also das heißt natürlich jetzt erstmal für ein Unternehmen und für 300-500 Arbeitsplätze mit allem drumherum ein riesiges Problem, das ist völlig klar. Was heißt es für die Stadt Bergisch Gladbach, wenn Zanders seine Produktion einstellt? Die Stadt ist schon bereits eingestiegen mit den Grundstücken. Sie hat Geld bezahlt, damit das Unternehmen überhaupt weiter produzieren kann. Sie ist nun im Besitz der Grundstücke. Wie sieht da die Perspektive aus?
Das ist schwer zu beurteilen, weil wir halt eben die entsprechenden Unterlagen von der Firma bisher nicht bekommen haben. Ich glaube, dass es gut ist, dass die Stadt im Grundbuch steht, weil wann auch immer die Papierproduktion ein Ende findet, ob das im nächsten Jahr ist oder auch in 5 oder 10 Jahren, durch diese Position ist die Stadt auf dem Fahrersitz und nicht auf der Zuschauertribüne und kann aktiv gestalten, was auf diesem Areal passiert. 37 Hektar im Herzen einer Großstadt. Das gibt es in der ganzen Rheinschiene kein zweites Mal. Und ich glaube, erst später wird uns allen bewusst werden, wie gut es ist, dass der Rat einstimmig den Erwerb der Grundstücke beschlossen hat.
Aber macht es denn da tatsächlich jetzt Sinn, über einen Teil dieser 37 Hektar jetzt zu beraten, zu überlegen, zu planen, ohne zu wissen, was mit dem anderen Teil dieses Grundstücks tatsächlich vielleicht sogar kurzfristig passiert?
Es wird ja zweistufig gedacht. Es wird zunächst das gesamte Areal betrachtet und überlegt, nehmen wir an, es gäbe keine Papierproduktion, was würden wir denn dort realisieren wollen? Und dann kommt vorgeschaltet die Phase 1 und was würden wir schon machen können, solange dort noch produziert wird? Aber gedacht wird das gesamte Areal.
Gut, ja, das Thema Zanders schließen wir ab. Ich glaube, da gibt es eine Menge in den nächsten Jahren, was sich da entwickeln wird und was sich entwickeln kann. Also die Bürgerbeteiligung der letzte Woche hat das ja ziemlich eindrucksvoll gezeigt. Das ist die Zukunft. Ein anderes großes Zukunftsthema, mit dem sich die Stadt Bergisch Gladbach beschäftigen muss nach ihrer Amtszeit, ist das große Thema Verkehr, Mobilität und damit eng verbunden Klimaschutz. Auch das ist eins von denen, wo ich sagen würde, das ist im letzten Jahr, vielleicht auch nur im letzten halben Jahr, so richtig mit Macht auf die Agenda des Stadtrats gekommen. Plötzlich überschlug man sich mit Vorschlägen, Anträgen, Gegenanträgen, die einer grüner waren als der andere. Sicherlich mit Blick auf den Wahlkampf, der dann ja auch von diesem Thema geprägt worden ist. Was hat die Stadt Bergisch Gladbach in den Jahren zuvor gemacht, also vor 3, 4, 5 Jahren, um sich auf das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit einzustellen? Gab es da überhaupt schon ein Bewusstsein dafür, dass auch eine Kommune da etwas machen muss?
Ja, das sind Dinge, die zum Teil sicherlich im Verborgenen gelaufen sind. Ich gebe zu, die ich teilweise selber nicht mitbekommen habe. Also ich habe jetzt vor Weihnachten des vergangenen Jahres Anruf eines Unternehmers. Hör mal, wir machen keine Weihnachtsgeschenke, wir würden gerne eine Fläche aufforsten. Wir hatten ja schon den Sommer hinter uns mit dem Borkenkäfer. Und dann habe ich bei Stadtgrün nachgefragt, hör mal, ich habe hier ein Angebot von einem Unternehmer, der möchte gerne aufforsten. Mhm. Wir haben doch bestimmt Flächen, wo jetzt die Fichten weg müssen. Ja, aber die haben wir alle schon vor Jahren unterpflanzt. Das wusste ich nicht. Also die Stadt hat da schon einiges getan. Unterpflanzt heißt, unter den Fichten sind schon längst Eichen und andere Bäume gepflanzt worden. Und wenn jetzt die Fichten gefällt werden müssen, dann gibt es bereits darunter Anpflanzungen, sodass wir am Ende noch eine Fläche gefunden hatten, wo der Unternehmer sich engagieren konnte. Also es gibt schon einiges, was gelaufen ist. Aber zum Thema Verkehr muss man einfach ehrlicherweise sagen, erstens auch Geld. Mhm. Wir haben über viele Jahre nur 1 Million Euro im Jahr für Straßensanierung gehabt. Das ist natürlich bei einer Stadt unserer Größenordnung also noch nicht mal ein Tropfen auf einen heißen Stein. Der kommt schon gar nicht auf dem Stein an. Und das Zweite ist, und das bleibt eine Schwierigkeit, und damit muss dann jetzt der kommende Rat sich auseinandersetzen, die Straßenquerschnitte sind, wie sie sind. Und da links und rechts Häuser stehen, lässt sich der auch nicht verbreitern. Das heißt, wir haben immer die Konfliktsituation, wer wie viel Quadratmeter bekommt. Der motorisierte Individualverkehr, der Radfahrer, die Fußgängerinnen und Fußgänger, der ÖPNV. Und ich habe das gestern wieder gedacht, als ich durch die Stadt fuhr und der Bus vor mir in einer Haltebucht fuhr. Dadurch konnte der Verkehr an dem parkenden oder haltenden Bus vorbeifahren. Man kann auch diskutieren, ob der Bus auf der Straße stehen bleibt und es eben keine Haltebucht gibt. Aber das führt dazu, dass der Verkehr aufgestaut wird. Und all diese Diskussionen, die gehen jetzt in die Zukunft und da halte ich mich fein raus.
Gut, ja, das sind jetzt aber schon die sehr spezifischen, speziellen Diskussionen. Aber nochmal die Frage zurück. Der Climate Emergency Erklärung ist ja im vergangenen Jahr nach einer langen Debatte und mit dieser englischen Verklärung verabschiedet worden. Erst da ist ja wirklich mal im Stadtrat über Klimanotstand breit diskutiert worden im Zuge dieser Entscheidung dann. Und bis dahin hatte ich das Gefühl, dass die Kommune eigentlich eher sagt, Klimapolitik, das ist globale Politik, das passiert in Kyoto oder ich weiß nicht wo. Aber das ist eigentlich nicht unser Ding. Andere Kommunen haben natürlich, jetzt kann man alle möglichen Beispiele irgendwie herausziehen, im In- und Ausland haben natürlich das schon sehr viel früher reagiert. Sei es Fassadenbegrünung, sei es stärkere Bereiche in der Innenstadt, die grün sind. Große Bauprojekte, auch das war ja bei der Bensberger Schlossstraße dann ein Thema, dass da eher in Stein und Beton gedacht worden ist, aber weniger in Begrünungen. Haben wir da allesamt etwas verschlafen?
Also das Thema ist sicherlich in den letzten 12, 18 Monaten viel stärker ins Bewusstsein geraten, als das vorher war. Mhm. Das ist auch gut. Das hatten wir in den 80er Jahren, als die Grünen aufkamen, auch dass diese ganzen Umweltthemen viel stärker ins Bewusstsein der Menschen kamen und damit auch Einzug hielten in die Parteiprogramme im Grunde aller Parteien. Dadurch haben wir auch Fortschritte zum Thema Umweltschutz gemacht seitdem. Das ist gut und richtig. Und ich glaube, dass jetzt einfach eine weitere Phase kommt, wo wir das Thema verstärkt in den Blick nehmen. Aber es ist nicht so, dass Beispiel Schlossstraße oder auch Beispiel Regionale 2010, die Neugestaltung der Fußgängerzone in der Stadtmitte, irgendwelche städtischen Mitarbeiter oder Ratsmitglieder sich hingesetzt hätten und meine Zeichnung gemacht hätten, wie das denn aussehen soll, sondern auch das waren zum Teil internationale Wettbewerbe. Ich glaube, dass wenn man heute so einen Wettbewerb durchführen würde, dass man die Kriterien vielleicht anders aufstellen würde und dass diese Fragen des Klimaschutzes eine stärkere Rolle spielen. Hm. In Bensberg ist es aber so, dass diese Diskussion um die Bäume zum Beispiel, das ist immer ganz schwer zu vermitteln, wenn ein vital erscheinender Baum gefällt wird und ein zunächst kleinerer Baum dort gepflanzt wird. Aber am Ende wird ja die beschattete Fläche um ein Vielfaches größer sein, als dass die Bäume, die heute da stehen, jemals schaffen könnten. Also die Dinge sind schon im Blick, aber es ist auch wirklich eine kommunikative Herausforderung.
Das Thema Verkehr hatten Sie vorhin schon angesprochen. Natürlich wird es eben auch, wenn man begrenzten Raum verteilen muss, muss Verteilungskonflikte geben. Das ist ja, glaube ich, relativ logisch. Da hat die Stadt Bergisch Gladbach ja schon relativ früh ein relativ umfangreiches Mobilitätskonzept aufgesetzt. Nicht nur aufgesetzt, sondern auch verabschiedet mit vielen, vielen Maßnahmen, vielen, vielen Teilmaßnahmen, die sie aber dann nicht umgesetzt hat. Auch das ist vieles davon im Stadtrat entschieden worden oder in den Ausschüssen entschieden worden. Vieles ist von der CDU blockiert oder eben ausgebremst worden oder eben verkleinert worden von der Reichweite her. Sind das so Bereiche, wo man dann auch als Verwaltungschef sagen muss, okay, wir haben hier was geliefert, aber jetzt blockiert dann doch mal wieder die Politik und schaut dem eher ohnmächtig zu oder ist das eine falsche Beobachtung?
Zunächst mal, die CDU hatte in keiner der beiden Wahlperioden eine absolute Mehrheit. Das heißt, alleine konnte sie gar nichts blockieren, sondern es waren immer Mehrheiten. Und das ist Demokratie. Es war bei der Verabschiedung des Mobilitätskonzeptes schon so, dass an manchen Stellen gesagt wurde, um Gottes Willen, wie soll denn das funktionieren? Und dann haben auch wir als Verwaltung gesagt, ja, ihr könnt doch erstmal verabschieden, die Maßnahmen kommen ja dann einzeln nochmal. Und in dem Wissen ist dann auch der Beschluss gefasst worden. Und wenn ich jetzt an die letzten Jahre zurückdenke, also ein Thema, das war, glaube ich, somit das beschwerdeintensivste, war der Fahrradstreifen auf der Kölner Straße, durch den einige wenige Parkplätze wegfallen mussten, sonst kein Fahrradstreifen. Also das Geheul hätten Sie mal hören müssen. Speziell eine Arztpraxis, die da einen Wahnsinnsaufstand geprobt haben, wo wir dann gesagt haben, schon, ihr habt eine Baugenehmigung. Das heißt, ihr müsst die Stellplätze für euren Bedarf auf dem Grundstück nachweisen. Und da müssen vielleicht die Mitarbeiter mal 200 Meter laufen und können nicht auf dem eigenen Hof parken. Aber das war sehr schwierig. Und das wird auch, denke ich, die Diskussion in den nächsten Monaten prägen. Der Querschnitt ist nicht vermehrbar. Das heißt, der Platz ist begrenzt. Und wenn ich dem einen Verkehrsträger Flächen zubillige, muss ich sie dem anderen wegnehmen. Ich werde es beobachten.
Gut, ja. Schön. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Thema raus, aber wenn wir jetzt mal nochmal wieder eine Ebene höher gehen, nicht so auf die einzelne Sachpolitik. Sie sagen gerade eben, es gibt Beschlüsse, die sind vernünftig, die sind sinnvoll, aber sie sind dann im Einzelfall oder am Einzelpunkt schwer vermittelbar bei den Leuten, die betroffen sind. Also immer dieses ja auch vielfach bemühte Verhältnis von Allgemeinwohl und dem Partikularinteresse, das Interesse des Einzelnen, der dann zurückstehen muss, weil es aber insgesamt sinnvoll ist. Das ist natürlich ein uralter Konflikt, das ist völlig klar. Hat sich das in den letzten Jahren aus Ihrer Beobachtung zugespitzt, dass es eben halt immer wieder so wird, also das ja bekannte Prinzip, klar, löscht es oder macht es, aber eben halt nicht mit meinem Wasser und nicht von meiner Haustür. Wird es schwieriger insgesamt, Kompromisse in der Stadtgesellschaft durchzusetzen?
Ich bin nicht sicher, ob es wirklich so ist. Meine Wahrnehmung ist so. Aber es mag auch einfach daran liegen, dass ich über die Jahre an der Stelle auch im negativen Sinne empfindlicher geworden bin. Aber die Einschätzung, dass das zugenommen hat, die habe ich.
Gibt es dafür Antworten, Lösungen? Haben Sie in der Zeit, in den vergangenen Jahren Wege gefunden, um das doch aufzulösen?
Also wir haben versucht, einfach über Kommunikation da besser zu werden. Und das Paradebeispiel erleben Sie, glaube ich, gerade bei Zanders, wo wir begonnen haben, mit Werkstätten wirklich mit einer mit mehrtägigen Workshops auf dem Areal, mit einer unglaublichen Mühe, die sich die Gruppe um Udo Krause da gibt, das ganze Zanders-Team. Das kostet wahnsinnig viel Kraft und Kapazitäten, aber das ist, glaube ich, die Antwort.
Also mehr mit den Leuten reden, sie mehr beteiligen, Und dann sind wir beim Thema Bürgerbeteiligung. Auch das ist ein großes Schlagwort. Also angefangen von der Belkaf über den Flächennutzungsplan bis jetzt natürlich zu Zanders. Auch da sehen wir ja eben Probleme in den Prozessen, würde ich jetzt mal sagen. Also die Leute werden sehr stark beteiligt. Es gibt auch immer Leute, die sich, Bürger und Bürgerinnen, die sich stark beteiligen, intensiv beteiligen. Dann arbeitet die Verwaltung. Zum Schluss kommt ein Ergebnis heraus, wo sich dann die Bürgerschaft oder zumindest der Teil der Bürgerschaft, der sich äußert, äußerst unzufrieden ist. Also Proteste gegen die Bäume in der Schlossstraße oder die zu fällenden Bäume in der Schlossstraße, gegen die Treppe in der Schlossstraße, natürlich gegen den Flächennutzungsplan und so weiter und so fort. Muss man diesen Prozess der Bürgerbeteiligung da auch komplett ändern?
Also es gibt ja eine vorgeschriebene Bürgerbeteiligung und wir haben in der Vergangenheit gerade auch beim FNP deutlich mehr gemacht, als man gesetzlich muss. Ich glaube, dass es Menschen gibt, da können sie 27 Jahre Bürgerbeteiligung machen, die werden ihre Argumente nie aufgeben. Wenn die eigene Betroffenheit so unmittelbar ist, dass auf dem Nachbargrundstück eine große Veränderung stattfinden soll, die mich persönlich belastet, ist das verständlich, aber da muss man irgendwann auch mal zu Entscheidungen kommen. Der Frankenwald ist nicht in Bergisch Gladbach. Und da möchte auch niemand irgendetwas bauen, um Geld zu verdienen oder etwas anderes zu machen, sondern da geht es um eine Feuerwache. Und da finde ich, ist der Punkt wirklich erreicht, wo man sagen muss, jetzt geht Gemeinwohl wirklich vor Partikularinteressen. Gnade bei denjenigen, die jetzt prozessieren, brennt es mal und die Feuerwehr kommt zu spät.
Das heißt, da kann man in der Tat nur, wie Sie es gerade zuvor gesagt haben, einfach nur versuchen, durch die Kommunikation, durch immer wieder erklären, zumindest einen Teil dieser Widerstände aufzubrechen. Aber wirklich zum echten Konsens will man da nicht kommen.
Es wird immer Menschen geben, die halt eben unmittelbar betroffen sind, die dann auch nicht einsehen wollen. Da können sie 2 Wochen mit dem Urlaub fahren und diskutieren, da wird sich nichts ändern.
Ja. Im Laufe dieser 11 Jahre, dieser Amtszeit, gab es 2 große Themen jetzt nochmal zum Schluss, die Bevölkerung ja zumindest punktuell sehr stark polarisiert haben. Das war zum einen die Aufnahme der Flüchtlinge und das ist im Moment aktuell die Corona-Maßnahmen, der Umgang mit der Corona-Pandemie. Wenn wir jetzt mal den Blick zurückwerfen auf die Flüchtlingskrise, die ja doch auch einen sehr hohen Kommunikationsaufwand erfordert hat, immer wieder zu erklären, warum, wo, welches Flüchtlingsheim, Flüchtlingsunterkunft eingerichtet werden muss, was gemacht wird von der Stadt. Aus der Rücksicht betrachtet, war das alles viel, viel heiße Luft, ist da viel eben Empörung gelaufen und man muss jetzt sagen, ist es doch alles wunderbar oder waren das tatsächlich kritische Prozesse?
Also Gott sei Dank sind wir ja an dem Punkt, wo wir jetzt in der Rückschau sagen, das hat doch eigentlich alles ganz gut funktioniert. Aber das ist auch ein Beispiel, wo man einfach die Sorgen, Befürchtungen der Menschen ernst nehmen muss. Wenn bei mir auf dem Nachbargrundstück auf einmal eine große Flüchtlingsunterkunft errichtet wird für 200, 300 oder 400 Menschen, dann löst das was aus. Und wir haben ja die Veranstaltung gemeinsam gemacht und wir hatten ja, ich glaube, Paffrath war die größte, wo über 1000 Menschen waren. Ja. Der Ablauf war ja eigentlich immer ähnlich. Am Anfang wurden Bedenken und Sorgen geäußert und das war auch völlig in Ordnung. Und dann haben wir versucht, da sachlich drauf zu reagieren. In diesen Veranstaltungen kam dann eigentlich immer so nach 20, 25, 30 Minuten wurde das Thema gewechselt, nämlich wie können wir denn helfen? Das finde ich sensationell oder fand ich sensationell, wie unsere Stadt dann damit umgegangen ist. Und nach meiner Erfahrung war es dann so, wenn die jeweilige Unterkunft eröffnet wurde, dann sind diese Befürchtungen, haben sich meist aufgelöst, weil sie durch Erfahrungen ersetzt wurden, was denn da jetzt tatsächlich passiert. Und die waren eben überwiegend positiv, auch nicht nur. Aber ich glaube, dass wir im Zusammenspiel von Ehrenamt und Hauptamt, und damit meine ich nicht nur Stadt, sondern zum Beispiel auch das DRK, die Situation wirklich gut bewältigt haben.
Wenn wir jetzt zur aktuellen Situation springen, also sind 2 völlig unterschiedliche Krisen, das ist völlig, also von daher schwer auch vergleichbar. Bei der Bewältigung der Corona-Pandemie, bei den Auflagen, die es gibt, bei den Einschränkungen, die man als Person hinnehmen muss, gibt es auch jetzt wieder einen Teil der Bevölkerung, die da nicht mitgeht, die protestiert, die sich beschwert, was auch immer macht, eben auch zum Teil sabotiert, muss man schon fast sagen. Ist das ein entscheidender, ein wichtiger Teil der, also wichtig sicherlich, ein großer Teil der Bevölkerung oder ist das eine kleine und eher laute Randgruppe? Und was heißt das eben halt mit dem Umgang?
Ja, Da gibt es ja keine Empirik zu, das ist irgendwie nur Bauchgefühl, wenn ich Ihre Frage beantworte. Ich glaube schon, dass der bei weitem größte Teil der Bevölkerung das nachvollzieht. Das ist für niemanden schön. Aber jetzt mal im Ernst, also mit einem Tuch vor Mund und Nase rumlaufen zu müssen, das ist jetzt, wie gesagt, nicht schön, aber das kann man auch ertragen. Das ist jetzt, finde ich, verstößt jetzt nicht gegen Menschenrechte. Mhm. Ich finde auch die Menschen, die sich sachlich äußern und sagen, mich beschwert das auf eine Art und Weise, die mich wirklich belastet, dass ich nicht in Urlaub fahren kann oder mich nicht feiern kann zum Beispiel, kann ich noch besser ertragen als diejenigen, die leugnen, dass wir ein Problem haben. Also man muss sich ja nur die Entwicklung der Zahlen angucken. Das ist ja kein Spaß und von daher müssen diese Maßnahmen sein.
Wir reden jetzt ja nicht nur über die Maske, wir reden ja auch über massive Einschränkungen für Unternehmen, für Berufsgruppen. Sind das Dinge tatsächlich, die man über längere Zeit hinnehmen muss, ohne wirklich auch zu protestieren, ohne laut zu werden? Also das ist ja also erstens eine Einschränkung der Grundfreiheit, aber es ist natürlich eben auch ein Eingriff in das, was man braucht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen für nicht wenige Berufsgruppen. Ist da diese Balance noch da zwischen Eingriffen und dem, was tatsächlich notwendig ist?
Gut, jetzt sind wir auf der Ebene der Kommune. Jetzt kommen wir sehr schnell in eine allgemeinpolitische Diskussion. Was wir auf der kommunalen Ebene tun können, ist halt eben zu gucken, inwieweit wir den entsprechenden Branchen durch kommunale Maßnahmen auch helfen können. Also die zur Verfügung stellen von Außenflächen für Außengastronomie, auch entgeltfrei oder auch Warenauslagen im Einzelhandel. All diese Dinge, die wir machen können, haben wir ja gemacht. Wir haben einen kompletten Lauf Gewerbesteuer nicht durchgeführt, den haben wir von uns ausgestoppt. Danach haben wir gesagt, wer Probleme hat, soll sich einfach melden. Wir machen großzügige Stundungsregelungen. Gewerbesteuer zahlt ja nur der Gewinn macht, zur Erläuterung. Das sind die Dinge, die wir auf der kommunalen Ebene tun können. Und ich würde jetzt auch gerne eine allgemeinpolitische Diskussion zu dem Thema vermeiden.
Okay, gut. Herr Obach, wir kommen langsam zum Ende unserer Sprechstunde, die ja eine Stunde ist. An einer Frage kommen Sie allerdings nicht vorbei. Und das ist jetzt eher die nach Ihrer Person. Zwei Amtszeiten Bürgermeister, haben Sie damit ausgesorgt, finanziell?
Ja. Also das sind nicht die zwei Amtszeiten Bürgermeister, sondern das sind tatsächlich 34 Jahre in Kommunalverwaltungen. Mhm. Ich habe den Rechtsrahmen nicht gemacht, aber der ist so tatsächlich, dass eine Pension berechnet wird, die in meinem Fall so ausfällt, dass ich voraussichtlich in diesem Leben nicht mehr verhungern werde.
Nicht mehr verhungern, gut, aber wahrscheinlich wollen Sie ein bisschen mehr Spielraum haben für sich und Ihre Familie. Von daher würde mich und wahrscheinlich eben hat auch sehr viele andere interessieren, was für Sie jetzt, wie es weitergeht nach dem 1. November.
Ja, also für mich geht es weiter. Ich kehre zu einer alten Liebe zurück. Tatsächlich, ich habe in einem früheren Leben, als ich noch jung war und dunkle Haare hatte, mal sehr viel Zeit in einem Ehrenamt verbracht. Es gibt unter dem Dach des Deutschen Beamtenbundes verschiedene Fachgewerkschaften, die für den kommunalen Bereich ist die Comba-Gewerkschaft. Mhm. Und ich war von 1992 bis 1998 Bundesvorsitzender der Comba-Jugend. Eine sehr spannende Zeit, weil das gerade kurz nach der Eröffnung war. Und ich bin manchmal morgens aufgewacht, wusste nicht, in welcher Stadt ich war. Also wirklich sehr zeitintensiv. Ich habe damals viel gelernt bei der Comba-Gewerkschaft, bin den damals Aktiven, die heute zum Teil noch aktiv sind, sehr dankbar, dass ich damals schon die Chance bekam, so viel Vertrauen auch zu bekommen, um Dinge bewegen zu dürfen. Ich habe den Draht nie abreißen lassen. Ich war mal Tagungspräsident des Bundesgewerkschaftstages. Ich bin heute Vorsitzender der Wahlbeamtenkommission der Comba-Gewerkschaft Nordrhein-Westfalen. Um es auf den Punkt zu bringen, im Mai nächsten Jahres ist der Landesgewerkschaftstag und der geschäftsführende Vorstand der Comba-Gewerkschaft hat mich angefragt, ob ich bereit wäre, für den geschäftsführenden Landesvorstand zu kandidieren. Und das werde ich mit großer Freude tun. Und meine Kriterien, die ich an eine zukünftige Beschäftigung hatte, waren 5. Ich will selten einen Anzug anziehen, ich will weiter weg von Politik, ich fahre nicht nach Düsseldorf, ich möchte sonntags frei haben und ich brauche eine Gemeinwohlorientierung. Und all das erfüllt sich und es schließt sich ein Kreis.
Die 6. Bedingung, Sie können in Bergisch Gladbach weiter wohnen bleiben, gehörte nicht dazu?
Das war eine Conditio sine qua non. Aha. Also über die anderen 5 Punkte hätte man noch sprechen können, aber dass wir hier wohnen bleiben, haben wir schon vor Jahren definitiv entschieden.
Das heißt, Sie sind und Sie bleiben Bergisch Gladbacher, werden aber häufiger herauskommen aus der Stadt als bisher.
Ich bin dann der Altbürgermeister, so heißt das dann wohl.
Gut, Herr Obach, herzlichen Glückwunsch zu diesem neuen Titel. Demnächst dann sind Sie sozusagen der designierte Altbürgermeister von Berlin-Stadtbach.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne.